Wissenschaftsmagazin. Psychisch kranke Menschen, warum sie früher sterben als gesunde. Viel zu viele Daten, wie das CERN mit seinem gigantischen Datenberg umgeht. Und gefährliche Schimmelpilze, wie sie sich durch harmlose Schimmelpilze vertreiben lassen. Das sind die Themen heute im Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Pascal Bieber. Australische Forscher haben sich in einer neuen, groß angelegten Studie auf die Suche gemacht nach der verlorenen Lebenszeit psychisch kranker Menschen. Dass Menschen mit chronischen psychiatrischen Störungen eine kürzere Lebenserwartung haben als psychisch gesunde, ist schon lange bekannt. Denn psychisch kranke Menschen haben häufig auch schwere körperliche Erkrankungen. Doch trotz dieses Wissens scheinen Körpermedizin und Psychiatrie den frühen Tod psychisch kranker Menschen noch immer nicht parieren zu können. Das sei eine Schande, finden Experten im British Medical Journal, wo die australische Studie diese Woche erschienen ist. Katharina Boxler, zu welchen Resultaten kommen denn die australischen Wissenschaftler?
Früher sterben, das heißt in dieser Studie konkret Menschen, die an schweren psychiatrischen Krankheiten wie der Schizophrenie, der bipolaren Störung oder unter schweren Depressionen leiden, dass die eine bis zu 15 Jahre kürzere Lebenserwartung als psychisch gesunde Menschen haben.
Welche sind denn die Ursachen für diese doch extrem verkürzte Lebenserwartung psychisch Kranker?
Ganz gegen die Erwartung können Selbsttötungen nur einen kleinen Teil der verlorenen Lebensjahre erklären. Hauptgrund für den vorzeitigen Tod psychisch kranker Menschen sind indes Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Erkrankungen der Atemwege und der Lungen. Die Autoren einer aktuellen schwedischen Studie kommen zum Beispiel zum Schluss, dass schizophrene Menschen im Schnitt 20 Jahre früher sterben als die sogenannte Normalbevölkerung. Eine erschreckende Zahl, auch für Wulf Rössler, Epidemiologe und Psychiater an der Universität Zürich.
15 bis 20 Jahre reduzierte Lebenserwartung. Das ist unglaublich viel. Wenn die Lebenserwartung verkürzt ist, dann gibt es sehr viele unterschiedliche Ursachen und ich finde, es ist Aufgabe und Pflicht der Gesundheitsversorgung, seien es die Körpermediziner, seien es die Psychiater, immer auch zu berücksichtigen, was neben ihrem Fachgebiet Ursache für eine reduzierte Lebenserwartung sein könnte, weil dieser Abstand zwischen psychisch kranken Menschen und der Allgemeinbevölkerung ist mehr als erschreckend.
Hinzu kommt, dass die aktuelle Studie ihren Blick auch auf eine problematische aktuelle Tendenz richtet. Die Differenz zwischen der Lebenserwartung psychisch Kranker und der Allgemeinbevölkerung vergrößert sich nämlich zunehmend. Das heißt, psychiatrische Patienten profitieren weit weniger von den Fortschritten der Medizin als psychisch Gesunde, die dank moderner Medizin heute immer länger leben. Dieser Trend gilt nicht nur für Australien, er gilt auch für Europa und damit auch für die Schweiz.
Warum haben denn psychisch Kranke ein derart großes Risiko, eben auch körperliche Krankheiten, die Sie erwähnt haben, zu entwickeln?
Die Ursache ist in einem Wechselspiel zu suchen, in einer gegenseitigen Beeinflussung von pharmakologischen Nebenwirkungen, selbstvernachlässigendem Lebensstil und einer allgemeinmedizinischen Unterversorgung. Eine ganz wichtige Rolle spielen die Medikamente, allen voran die Neuroleptika, Medikamente also gegen Wahn und Halluzinationen. Diese stehen oft zu Beginn einer ganzen Kaskade von Risikofaktoren, indem sie zum Beispiel das sogenannte metabolische Syndrom auslösen können mit Übergewicht und höheren Fettwerten im Blut. Und damit steigt dann eben auch das Risiko für Herzkrankheiten und Diabetes. Ein weiterer Risikofaktor ist der Lebensstil der Patienten. Sie können sich häufig kaum dazu aufraffen, sich zu bewegen, wobei auch das nicht selten eine Ursache von Krankheit und Medikamenten ist. Viele ernähren sich auch nicht gesund und fast alle Menschen mit einer chronisch-psychiatrischen Erkrankung rauchen. Nicht selten, weil das Nikotin stimulierend wirkt und hilft gegen krankheits- und medikamentenbedingte Antriebslosigkeit. Viele psychisch Kranke leiden deswegen aber eben leider auch zusätzlich an Lungen- und Atemwegserkrankungen.
Was lässt sich denn nun gegen diese sich gegenseitig hochschaukelnden Risikofaktoren psychisch Kranker tun?
Die australischen Autoren schlagen zum einen vor, dass sich die Mediziner ganzheitlicher um diese Patienten kümmern und Symptome, die psychisch bedingt scheinen, wie zum Beispiel Müdigkeit, auch auf organische Ursachen hin untersuchen. Und sie schlagen vor, dass mehr in Programme investiert wird, die psychisch Kranke für einen gesunden Lebensstil motivieren. Vorschläge, die der Zürcher Epidemiologe Wolf Rössler begrüßt, allerdings mit einem großen Vorbehalt. Ohne Lebensperspektive keine Motivation, sagt er.
Chronisch psychisch kranke Menschen möchten leben wie andere Menschen auch. Sie möchten Teil der Gesellschaft sein, sie möchten Arbeit haben, sie möchten Freunde haben, sie möchten intime Beziehungen haben, sie möchten selbstständig wohnen etc. Und vieles von dem ist heute chronisch psychisch kranken Menschen nicht möglich. Das heißt, möchte ich eine chronisch psychisch kranke Person motivieren, abzunehmen, aufzuhören zu rauchen etc., dann muss ich auch dafür besorgt sein, zu schauen, dass diese Person Arbeit hat, dass sie auch möglicherweise sozial integriert wird. Das sind eigentlich die gemeinsamen Ziele, auf die es ankommt. Wollen wir auch die somatische Morbidität bei diesen Menschen reduzieren?
Sagt Wolf Rössler, Psychiatrie-Experte der Universität Zürich. Besten Dank, Katharina Boxler. Wenn Sie interessiert sind an vertiefter Information zum Thema, dann finden Sie auf unserer Homepage ein Gespräch mit Wolf Rössler zu den verlorenen Lebensjahren psychisch kranker Menschen unter srf.ch/wissen. Er ist der stärkste Teilchenbeschleuniger aller Zeiten. Der LHC am CERN in Genf, eingebaut in einen 27 Kilometer langen Ringtunnel. Diese gigantische Maschine stellt die Fachleute vor eine besondere Herausforderung. Sie erzeugt so viele Messdaten, dass man längst nicht alles abspeichern kann, was gemessen wird, sondern eine Vorauswahl treffen muss. Doch wie wählt man aus? Schließlich darf ja nichts Wichtiges verloren gehen. Frank Krotelüschen berichtet.
Ingenieur Markus Joos ist mit dem Fahrstuhl in die Tiefe gefahren. Nun steuert er eines der größten Experimente der Welt an, den Teilchendetektor Atlas am CERN in Genf.
Jetzt trennt uns noch eine Tür vom Atlas-Detektor und dann schauen wir jetzt mal rein. Der ist tatsächlich riesig. Der Detektor ist etwa 25 Meter hoch, 45 Meter lang und wiegt etwa 7000 Tonnen.
Atlas steht am LHC, dem stärksten Beschleuniger aller Zeiten. Der LHC bringt Protonen auf enorme Energien und lässt sie frontal aufeinanderprallen. Atlas beobachtet diese Kollisionen, und zwar möglichst detailliert.
Die Kollisionen von den Protonenstrahlen finden genau im Zentrum vom Detektor statt. Wenn dort die Protonen zusammenstoßen, entstehen gewisse sekundäre Teilchen aus den Kollisionen. Also man hat so in der Größenordnung von 1000 einzelne Bruchstücke, die man genau detektieren muss.
Diese Bruchstücke setzen die Physiker in aufwendigen Computeranalysen zusammen. Dadurch können sie rekonstruieren, welche Teilchen bei den Kollisionen entstanden sind und ob neue, zuvor unentdeckte darunter sind, wie etwa das berühmte Higgs-Teilchen. Eine Herausforderung dabei sind die gewaltigen Datenmengen, die Detektoren wie Atlas erzeugen, sagt Markus Joos.
Die Rohdatenproduktion von Atlas beträgt etwa 60 Terabyte pro Sekunde. Das wären 60 große Computerfestplatten voll jede Sekunde.
Viel zu viel, um alles speichern zu können. Schließlich läuft der LHC im Normalbetrieb rund um die Uhr. Doch ein Umstand kommt den Experten zur Hilfe.
Die allermeisten von diesen Daten sind für uns uninteressant. In den meisten Fällen entstehen einfach Teilchen, die wir schon kennen. Deshalb muss man die Daten filtern, muss die Daten möglichst früh eliminieren, die für uns uninteressant sind.
Da ständig neue Daten auflaufen, muss diese Dateneliminierung automatisch erfolgen und extrem schnell, sagt CERN-Physiker Michael Hausschild.
Beim Atlas-Detektor haben wir drei verschiedene Filterstufen. Wir haben eine erste Filterstufe, die muss so schnell eine Entscheidung treffen, nämlich in wenigen Mikrosekunden, dass es gar nicht möglich ist, das über einen Computer zu machen, wo Software involviert ist. Das geht gar nicht, sondern das müssen wir tatsächlich praktisch in Hardware gießen, wenn man so will.
Diese Hardware besteht aus Chips, auf denen nicht wie üblich eine Software läuft, sondern die fest programmiert sind, also quasi nur ein einziges Programm beherrschen. Das ist zwar weniger flexibel, aber deutlich schneller. Innerhalb von Millionstel Sekunden treffen sie eine erste Grobauswahl und schmeißen jene Daten weg, die nach dem Dafürhalten der Experten auf jeden Fall uninteressant scheinen. Jene Bruchstücke etwa, die relativ langsam durch den Detektor fliegen, also mit einiger Sicherheit von bekannten, also langweiligen Teilchen stammen.
Die zweite Stufe, da haben wir dann schon etwas mehr Zeit. Das geht dann schon über Computer. Wir haben eine Computerfarm von mehreren hundert Computern, die eine Entscheidungszeit haben von einigen Hundertstel Sekunden. Das geht dann schon durch sehr schnelle Computeralgorithmen. Und dann haben wir die dritte Stufe, die dann noch klassifiziert, was war das für eine Art von Ereignis. Diese letzte Stufe, die hat dann Entscheidungszeiten in der Größenordnung von Sekunden.
Am Ende bleibt von den 60 Terabyte pro Sekunde nur ein Gigabyte übrig. Von 60.000 Kollisionen also wird nur eine einzige gespeichert. Doch wie stellen die Physiker sicher, dass ihnen nicht doch interessante Ereignisse durch die Lappen gehen, weil sie von der Elektronik versehentlich aussortiert werden? Um das zu überprüfen, schalten die Fachleute die Elektronik regelmäßig aus und lassen einige Kollisionen ungefiltert passieren.
Diese Tatsache, dass wir dann einfach zufällig immer mal eine Kollision aufzeichnen, obwohl wir sie eigentlich verwerfen würden nach unseren Kriterien, diese Kontrollereignisse helfen uns sehr zu überprüfen, ob unsere Entscheidungskette richtig ist. Und bisher ist uns da noch nichts durch die Lappen gegangen. Wenn da irgendwas falsch ist an unseren Entscheidungskriterien und wir machen da einen Fehler, dann kann es bedeuten, dass uns da interessante Dinge, neue Teilchen vielleicht durch die Lappen gehen, weil wir das nie aufgezeichnet haben.
Es lässt sich also nicht restlos ausschließen, dass man heute Daten wegschmeißt, die später für Physiker der nächsten Generationen interessant sein könnten. Aber den Experten am CERN bleibt keine andere Wahl. Denn wirklich alle Daten des LHC abzuspeichern, ist mit der heutigen Technik zu bezahlbaren Preisen schlicht unmöglich. Ein wenig Unbehagen, aber angesichts des großen Wegschmeißens, bleibt den Experten wie Markus Joos dann doch, denn
die Möglichkeit besteht immer, dass man irgendwas übersieht, aber ich denke schon, dass die 3000 Physiker, die an dem Experiment beteiligt sind, eine sehr gute Vorstellung davon haben, welche Teilchen sie jagen und wie sie die am besten erwischen.
Gleich geht es hier im Wissenschaftsmagazin um gefährlichen Schimmel in Lebensmitteln. Doch zuerst die Meldungen der Woche mit meinem Kollegen Thomas Häusler. Es war eine Sensation letzte Woche, als US-Wissenschaftler meldeten, sie hätten menschliche Embryonen geklont, um Stammzellen zu erzeugen.
Ja, und nun ist diese Arbeit in die Kritik geraten. Auf einer Internetplattform, die sich mit Wissenschaftsfälschungen befasst, hat ein anonymer Leser auf mehrere Unregelmäßigkeiten in der Studie hingewiesen. Unter anderem ist mehrfach das gleiche Bild verwendet worden, ohne dies auszuweisen. Die Autoren der Studie haben die Fehler zugegeben, sagen aber, es handle sich um ein Versehen und vor allem, die Fehler würden die grundsätzliche Aussage der Arbeit nicht tangieren. Man habe tatsächlich aus der Kombination einer Haut und einer Eizelle menschliche Embryonen klonen können und aus diesen wiederum Stammzellen. Diese Stammzellen sollen dereins für die Heilung diverser Krankheiten benutzt werden können, so zumindest die Hoffnung.
Die Redaktion der Zeitschrift Cell, in der die Arbeit veröffentlicht worden ist, hat sich unterdessen auch zu Wort gemeldet. Sie stützt die Forscher. Die Arbeit enthalte zwar kleine Fehler, diese änderten aber nichts Grundsätzliches am Resultat.
Trotzdem reißt die Kritik nicht ab. Manche Forscher bemängeln, die Zeitschrift Cell habe die Arbeit zu schnell publiziert. Nur 4 Tage vergingen zwischen der Einreichung durch die Autoren und der Annahme durch Cell. In diesen 4 Tagen prüften zwar unabhängige Wissenschaftler die Arbeit, aber die Kritiker bezweifeln, ob eine seriöse Prüfung in dieser kurzen Zeitspanne möglich sei.
Die Redaktion von Cell untersucht die Vorgänge weiter. Sie wird dabei unter Beobachtung stehen.
Allerdings, das Forschungsfeld der Stammzellen ist befrachtet mit Heilungsversprechen, darum hochkompetitiv und bereits belastet mit einer Fälschungsaffäre. Bereits 2004 hatte der koreanische Forscher Hwang Ho-suk behauptet, menschliche Embryonen geklont zu haben, um Stammzellen herzustellen. 2 Jahre später wurde er als Fälscher entlarvt. Die Beobachter, die sich bisher zu Wort gemeldet haben, glauben nicht, dass es diesmal wieder so weit kommen wird. Aber wie die Franzosen sagen, une affaire à suivre.
Auch die zweite Meldung nimmt ein Thema auf, über das wir vor kurzem bereits berichtet haben. Es geht um Missbräuche durch Verleger von wissenschaftlichen Fachzeitschriften.
Oder eben eher Pseudo-Fachzeitschriften, muss man sagen. Diese Verleger nutzen ein neues Phänomen im wissenschaftlichen Publikationswesen, Open Access genannt, für unsaubere Geschäfte.
Open Access soll wissenschaftliche Publikationen kostenlos verfügbar machen, im Gegensatz zum alten Geschäftsmodell, das mit teils saftigen Abo-Gebühren operiert. Dafür wurden in den letzten Jahren zahlreiche Open-Access-Zeitschriften gegründet.
Aber eben auch eine Menge von Pseudo-Zeitschriften, die aufs Geldmachen aus sind. Sie nutzen aus, dass auch seriöse Open-Access-Zeitschriften eine Finanzquelle brauchen. Das ist für gewöhnlich der Autor einer Arbeit, der für die Veröffentlichung eine Gebühr bezahlt. Dafür ist die Zeitschrift für die Leser kostenlos. Die Pseudo-Zeitschriften verlangen besonders saftige Gebühren, liefern aber fast nichts dafür, weil sie kaum Renommee, kaum Leser und kaum eine Qualitätskontrolle besitzen. Ein Bibliothekar aus den USA, Jeffrey Beal, prangert diesen Missbrauch seit längerem mit einer Liste im Internet an. Sie enthält Zeitschriften, die er als missbräuchlich taxiert. Darüber haben wir berichtet. Und nun ist bekannt geworden, dass ein indischer Verleger Jeffrey Beal verklagt hat, weil er in der Liste genannt ist. Als Schadenersatz verlangt der Verleger die horrende Summe von 1 Milliarde Dollar.
Da soll wohl ein Kritiker mundtot gemacht werden. Bibliothekare haben nun zu Solidaritätsbekundungen für Jeffrey Beal aufgerufen. Nach so viel Schatten nun noch etwas Sonnenschein. Im wörtlichen Sinn.
Der Solarflieger Solar Impulse des Schweizer Luftfahrtpioniers Bertrand Piccard hat einen neuen Streckenrekord aufgestellt. 1541 Kilometer legte der Flieger mit Pilot André Borschberg am Steuerknüppel zurück. Von Phoenix im US-Bundesstaat Arizona bis nach Dallas-Fort Worth in Texas flog die Solar Impulse. 18 Stunden und 21 Minuten war sie in der Luft, also auch bei Dunkelheit, in der sie von Batterien angetrieben wurde, die tagsüber von der Sonne aufgeladen werden.
So weit ist noch kein Solarflugzeug am Stück geflogen. Der alte Rekord lag bei 1116 Kilometern, ebenfalls gehalten von Solar Impulse. Bis Anfang Juli soll das Flugzeug nach weiteren Zwischenstopps die Ostküste der USA erreichen. Nächstes Jahr steht die Umrundung des Globus auf dem Programm. Schimmel im Essen ist unappetitlich. Aber nicht nur das. Viele Schimmelarten bilden gefährliche Giftstoffe. Das Schimmelpilzgift Aflatoxin hat Anfang dieses Jahres für Schlagzeilen gesorgt, weil ein Großteil der Maisernte aus Serbien zu hoch mit diesem Gift belastet war und trotzdem in zahlreiche europäische Länder als Futtermittel geliefert wurde. Ein solcher Fall ist in unseren Breiten die Ausnahme. In vielen afrikanischen Ländern dagegen eher die Regel, ein Problem, das immer präsent ist, aber kaum Schlagzeilen macht. Afrikanische und amerikanische Forscher arbeiten nun gemeinsam an einer einfachen Methode, um die Giftbelastung zu senken. Sie verbreiten ungefährliche Pilzvarianten, die dem gefährlichen Giftproduzenten den Lebensraum streitig machen. Mit erstaunlichem Erfolg. Katrin Zöfel berichtet.
Wenn auf einem Acker mit Mais, Baumwolle oder Weizen die Pflanzen allmählich hochwachsen und die ersten trockenen Blätter auf den Boden fallen, dann ist die Zeit für Schimmelpilze gekommen. Viele Pilzarten richten dabei an den Pflanzen kaum Schaden an. Doch gerade unter diesen scheinbar harmlosen Vertretern sind einige Arten, die es in sich haben. Aspergillus flavus und seine Verwandten.
Die Pilze dieser Gruppe gelten nicht als wichtige Zersetzer. Sie besiedeln gesunde Pflanzen nur oberflächlich und können ihnen kaum etwas anhaben. Sie bilden aber sogenannte Aflatoxine und das macht sie relevant.
Aflatoxine sind farblos, schmecken nach nichts und sind ein hochwirksames Gift. Ein Gift, das in die Ernte gelangen kann, sagt Peter Cotti, Experte für Pflanzenkrankheiten an der Universität von Arizona in den USA. Akut löst es bei Menschen Übelkeit und Krämpfe aus. Schon ein 1/10 Gramm der Substanz kann genügen, um einen Erwachsenen zu töten. Über einen längeren Zeitraum hinweg aufgenommen, schwächen Aflatoxine das Immunsystem, erhöhen das Risiko für Leberkrebs und hemmen das Wachstum bei Kindern. In den USA sind vor allem die südlichen Staaten betroffen, mit ihrem warmen, wechselfeuchten Klima. Denn Trockenperioden schwächen die Pflanzen und feuchtwarme Perioden fördern das Wachstum der Pilze. Dem Problem, mit Fungiziden Herr zu werden, ist illusorisch, sagt Peter Cotti, weil die Aspergillus-Pilzsporen einfach überall sind und nicht wie andere Pilzkrankheiten spezifisch für nur eine bestimmte Pflanzenart. Genauso wenig Erfolg brachten aufwendige Zuchtprogramme, die die Pflanzen widerstandsfähiger machen sollten. Deshalb suchten Peter Cotti und seine Kollegen nach einer anderen Lösung.
Die Idee entstand aus Studien, die wir schon in den 1980er Jahren gemacht hatten. Wir stellten damals fest, dass verschiedene Aspergillus-Varianten sehr unterschiedlich große Mengen an Aflatoxin produzierten. Manche hatten unglaublich hohe Werte und andere produzierten fast gar kein Gift. Also dachten wir uns, vielleicht könnte man die Äcker absichtlich mit den giftarmen Pilzvarianten infizieren und diese könnten dann die gefährlichen Varianten verdrängen.
Das Konzept funktionierte überraschend gut.
Es ist unglaublich effektiv. Alleine mit dieser biologischen Methode könnte man die Aflatoxinbelastung auf ungefährliche Werte senken.
In den USA ist die Methode seit 2003 zugelassen und im Anbau von Pistazien, Baumwolle und Mais inzwischen für viele Farmer die Methode der Wahl. Doch das reicht Peter Cotti nicht, denn das Problem betrifft eben nicht nur die USA. Man könnte, so Cotti, mit dieser Methode das Leben vieler Menschen in Afrika verbessern.
Fast ganz Afrika hat ein subtropisches Klima. Deshalb ist die Belastung mit Aflatoxin fast überall hoch.
Das sagt Cottis Kollege Joseph Atenkeng vom Internationalen Institut für tropische Landwirtschaft, IITA, in Nigeria.
Jeder Bauer produziert seinen eigenen Mais, seine eigenen Erdnüsse. Einen Teil davon verkauft er im nächsten Dorf auf dem Markt. Das alles wird von niemandem kontrolliert. Keiner testet auf Aflatoxine. Deshalb ist das Problem bei uns in Afrika drängender als anderswo.
Mehr oder minder starke Vergiftungen und Schäden durch Aflatoxine sind in Nigeria und anderen afrikanischen Ländern weit verbreitet. Deshalb wollen Cotti, Atenkeng und ihre Kollegen die Methode, die in den USA so gut funktioniert, an afrikanische Verhältnisse anpassen. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist Aflasafe, ein Produkt aus gekochten Hirsekörnern. Die Körner dienen den Pilzen als Trägermaterial. Gerade wird in Nigeria die erste Produktionsanlage gebaut. Sie soll ab Juni Aflasafe in marktauglichen Mengen liefern. Nun müssen nur noch die Bauern davon überzeugt werden, dass sich der zusätzliche Aufwand für sie lohnt. Alleine das Argument, es ist gut für die Gesundheit, bringt zu wenig. Es muss sich für die Bauern rechnen. Der Unternehmer Kula Masha aus Nigerias Hauptstadt Lagos übernimmt für die Forscher das Marketing. Sein Unternehmen Dorea Partners arbeitet mit Bauern in Nordnigeria zusammen. Er hat ihnen im vergangenen Jahr den Einsatz von Aflasafe empfohlen. Mit Erfolg.
The use of Aflasafe enables our farmers really to enter that next level of premium markets.
Die Bauern, die das neue Produkt eingesetzt haben, sagt Masha, konnten für sich höherpreisige Märkte erschließen. Der Trick dabei, den Mais gezielt an Geflügelzüchter zu verkaufen. Denn die Züchter spüren zu hohe Aflatoxinwerte im Futter sofort.
Schon während der Aufzucht sterben viel mehr Tiere. Und wenn sie überleben, muss man pro Tier mehr Mais verfüttern, um dieselbe Gewichtszunahme zu erreichen. Wenn die Geflügelzüchter sich nun dauerhaft für den Aflasafe behandelten Mais interessieren, und das hoffen wir, dann entsteht ein sicherer Absatzmarkt für die Bauern, die Aflasafe einsetzen. Wir denken, dass man auf Dauer 2-3% mehr für den behandelten Mais verlangen kann.
Und das würde sich für die Kleinbauern, die ihre Maisfelder behandeln, finanziell schon rechnen.
Außerdem würden sie gesünder leben, ohne Aflatoxinbelastung. Nun hoffen wir, das wird sich in der ganzen Bevölkerung durchsetzen.
Damit ist der positive Effekt für die Gesundheit der Menschen verknüpft mit einem finanziellen Vorteil für die Bauern. Vielleicht ist das ja genau die Kombination, die es braucht, damit sich eine gute Idee in der Realität bewähren kann.
Das war ein Beitrag von Katrin Zöfel. Und das war's für heute vom Wissenschaftsmagazin. Clevere Strategien gegen giftigen Schimmel, schwierige Entscheidungen bei der Auswahl der enormen Daten des CERN und körperliche Probleme bei psychisch kranken Menschen mit fatalen Folgen. Das waren unsere Themen. Verantwortlich Odette Frey, am Mikrofon verabschiedet sich Pascal Bieber.